die Volksbank EG Bremerhaven-Cuxland, das Bestattungshaus Lacrimare und die Gemeinde Lockstedt präsentieren. Bei uns in Lockstedt. So klingt zu Hause. Moin und willkommen zur Osterausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show. Das Wetter an diesem Osterfest 2022? Traumhaft schön, ne? Frühlingshafte Temperaturen. Frohe Ostern wünsche ich. Mein Name ist Lars Kors. Unsere Themen: Mehr Vielfalt in der Lockstedter Gemeindebücherei. Die Frau, die dafür seit Jahresanfang sorgt, heißt Miriam Tietmeier.
Ich bin Mutter von drei Kindern. Lese sehr gerne, bin ein Freund allgemein von analoger Beschäftigung am Nachmittag, sowohl in Bücherform, Spielform, Bastelform, so ganz oldschool. Und ich fahre fast jeden Weg in meinem Leben mit dem Fahrrad.
Nun wissen wir schon einiges aus dem Leben der neuen Büchereileiterin. Wie sie die Bücherei gestalten möchte, was ihr wichtig ist, all das wird sie uns gleich erzählen. Außerdem auf den Spuren der Niederweserbahn.
Ja, wenn Sie sagen Niederweserbahn, muss ich schon mal eingreifen. Ursprünglich hieß die Kleinbahn Fage Wohlsdorf. Die wurde denn zu einer Zeit umbenannt, nach dem Krieg, in Niederweserbahn. Und das hat auch technisch dann Änderungen mit sich gebracht.
Welche? Darüber wird uns André Bödecker aufklären, der viel Spannendes über die einstige Kleinbahn, die ja auch hier durch die Gemeinde Lockstedt fuhr, zu erzählen hat. Olaf Jobs werden wir kennenlernen. Genau gesagt sein Bestattungshaus Lacrimare hier in Lockstedt. Dass er Bestatter wurde, das war so erst einmal nicht geplant. Er lernte nämlich Tischler.
Man rutscht da ja so langsam mit rein und sagt, Mensch, kannst ja mal mitfahren, so als Geselle. Und habe da gleich gemerkt, dass ich da also keine Berührungsängste hatte und auch keine Überlegung, dass ich das nachts, abends verarbeiten müsste, weil ich immer sage, ich mache da einen Dienst an Menschen, es sind immer noch Menschen, und hatte da nie das Gefühl, dass ich da irgendwo nachts träume oder so, von Anfang an eigentlich gleich nicht.
Der Trauer einen Raum geben, dafür sorgen die Initiatorinnen des Cafés für Trauernde. Eine von ihnen ist Sabine Ahrens.
Es gab nichts, wo man danach, nach der Trauer, nach einem Verlust hingehen konnte. Es wurden dann mal Gespräche geführt, vielleicht ein, zweimal noch, und dann war Schluss. Und dann blieben die Menschen mit ihrem Schicksal so ein bisschen alleingelassen. Und man musste sie immer auf weit weg hin verweisen. Und das macht man in der Regel eigentlich nicht.
Was wir uns unter dem Café für Trauernde genau vorstellen können, darüber informieren in dieser Podcast-Folge Sabine Ahrens und Barbara Fixi. Wir fragen, wie sicher ist das Online-Banking und vor allem, welche Vorteile bringt's?
Einfach die Möglichkeit, dass ich unabhängig von Raum und Zeit bin, wenn ich meine Bankgeschäfte erledigen möchte. Ich kann das zu jeder Tageszeit nutzen. Das ist sozusagen meine 24-Stunden-Filiale, wo ich meine Aufträge erteilen kann, wo ich meine Konten abrufen kann. Das ist das Schöne am Online-Banking.
Das sind nur einige der Vorteile des Online-Bankings, die Anja Gretsch von der Volksbank Bremerhaven-Cuxland gerade aufzählte. Mehr später. Und wir stellen die erste Ortsbrandmeisterin einer Lockstedter Ortsfeuerwehr vor, Jasmin Grothehr von der Feuerwehr Uetterlande-Oberwarfe. Ihre Aufgaben sind unter anderem
Dienstplanung, Einsatzleitung, wenn Einsätze sind, mit der Gemeinde Sachen absprechen, auch bezüglich des Feuerwehrhauses. Unseres ist ja nun noch ziemlich neu. Also das Feuerwehrhaus und Ortsgemeinschaftshaus ist das.
Aber nicht nur das Feuerwehrhaus, sondern auch das Fahrzeug der Feuerwehr Uetterlande-Oberwarfe. Jasmin Grothehr wird gemeinsam mit ihrem Vater Jürgen Grothehr uns viel darüber erzählen können. Wir beginnen aber wie immer im Rathaus. Der unsagbare Krieg in der Ukraine beschäftigt uns alle, Tag für Tag. Anfang März zeigten sich viele Lockstedterinnen und Lockstedter solidarisch mit den Menschen in der Ukraine und stellten eine gemeinsame Aktion auf die Beine, von der Lockstedts Bürgermeister Detlef Wellburg auch heute noch beeindruckt ist.
Die innerhalb von 2 Tagen organisiert auf dem Marktplatz in Lockstedt stattgefunden hat und wo dann auch spontan 400 Menschen zusammengekommen sind, die, und von daher kann auch Lockstedt Solidarität zeigen, ihren Unmut zum Ausdruck gebracht haben und Herrn Putin auch klar aufgefordert haben, schnellstmöglich dieses Geschehen in der Ukraine zu beenden und für Frieden zu sorgen, weil am Ende kann es bei solchen Dingen nur Verlierer geben. und dass wir dann auch in Lockstedt hier entsprechend Position beziehen, finde ich sehr gut.
Solche gemeinsamen Zeichen zu setzen sei wichtig, so Detlef Hellbrock, denn eine Aktion wie diese auf dem Lockstedter Marktplatz
kann zum einen bewirken, dass wir alle auch selber uns klar positionieren und in Gemeinsamkeit, in Gemeinschaft uns für Frieden aussprechen. Sie kann aber auch, und das ist, glaube ich, die große Welle, bewirken, dass wenn deutschlandweit jetzt ähnliche Veranstaltungen stattfinden, wenn Menschenketten stattfinden, wenn es Aktionen in Schule gibt, wenn es diese Aktionen auch auf der ganzen Welt gibt, dass es da auch ein klares Zeichen gibt, dass das, was ja Putin auch in Vergangenheit ja schon getan hat, nicht einfach so von wegen, man geht nach wenigen Tagen zur Tagesordnung wieder über, mit klaren Zeichen verbunden wird. Und von daher finde ich es schon sehr wichtig, dass jeder von uns dort auch Position bezieht.
Viele Lockstädterinnen und Lockstädter möchten den Menschen in der Ukraine helfen. Detlef Hellbrock ist ja nicht nur Bürgermeister hier in Lockstedt, sondern auch Teamchef der Fußballnationalmannschaft, der Bürgermeister.
Ich habe selbst über die Fußballmannschaft, die Bürgermeistermannschaft, wo wir mit der Bürgermeistermannschaft aus der Ukraine Kontakt haben, dann auch Kontakt gehabt. Leider ist ein Besuch, den wir auf Einladung von Vitali Klitschko in Kiew hatten, bisher aufgrund der Pandemie zweimal ausgefallen, aber der Kontakt ist eben da und wir haben uns dann auch spontan zum Beispiel entschieden, dort jetzt zu spenden. Und in dem Sinne, auch das ist etwas, was wir am 2. März zum Ausdruck gebracht haben, die Menschen können auch hier nicht nur auf die Straße gehen, sondern sie können auch helfen. Und diese Hilfswelle ist wirklich sehr schön zu sehen, dass sowohl mit vielen Geldspenden, aber auch mit Sachspenden, die Menschen helfen wollen. Denn die Situation in der Ukraine wird für die Menschen von Tag zu Tag natürlich schlimmer. Und da können auch wir sicherlich etwas tun.
Er ließ es nicht nur bei Worten, sondern wurde aktiv. Detlef Hellbrock organisierte mit seinem Teamkollegen Michael Jahn, das ist der Bürgermeister aus Jessen, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, ein Länderspiel zwischen den Bürgermeister-Nationalmannschaften aus Deutschland und Polen. Endstand 3:3. Wobei das Ergebnis gar nicht entscheidend ist. Viel wichtiger ist nämlich, dass auch die Bürgermeister hierüber ein gemeinsames Zeichen setzten und über dieses Länderspiel für den Frieden 6.000 Euro an Spendengeldern zusammenbekamen. Das Geld und 150 Paar wetterfeste Schuhe sind inzwischen Menschen in der Ukraine zugute gekommen. Viele Ukrainer wollten nur noch ihr Leben und das ihrer Kinder retten und raten die Flucht aus der Heimat an. Fast 300.000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind in den letzten Wochen in Deutschland angekommen. Einige von ihnen suchen ein neues Zuhause hier bei uns in Lockstedt. Detlef Hellbrock.
Und da finde ich es auch wiederum sehr schön, weil wir in den letzten Tagen auch immer wieder Angebote bekommen haben von Bürgern, die melden, wir haben eine Wohnung frei oder Ferienwohnungen können wir auch dafür nutzen, sodass wir auch hoffentlich hier den Menschen dann ausreichend helfen können.
Die Gemeinde Lockstedt sucht dringend Wohnraum. Das können Zimmer sein, genauso natürlich auch komplette Wohnungen. Wer also den Platz hat und sich vorstellen kann, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, melde sich bitte bei der Gemeinde Lockstedt und zwar unter dieser E-Mail-Adresse hofmann@gemeinde.lockstedt.de. Wichtig dabei sind folgende Grundinformationen, nämlich wie viele Zimmer können Sie denn eigentlich zur Verfügung stehen oder wie viele Zimmer umfasst denn die Wohnung? Die Quadratmeterzahl ist ganz entscheidend und natürlich letztlich auch die Höhe der Mietkosten. Noch einmal die E-Mail-Adresse hofmann@gemeinde.lockstedt.de. Die Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lockstedt. Kennen Sie eigentlich Miriam Tietmeier? Wenn nicht, dann sollten Sie diese Frau dringend einmal besuchen und kennenlernen. Wo, das erzähle ich Ihnen jetzt. Ursprünglich, das sollten Sie wissen, stammt Miriam Tietmeier aus dem Münsterland. Dass sie sich auch an einem landschaftlich gänzlich anderen Ort so richtig zu Hause fühlen könnte, das war für die 34-Jährige kaum vorstellbar, bis sie, ihr Mann und die drei Kinder Lockstedt, Bremerhaven und das Cuxland kennen und lieben lernten.
Freier, näher am Wasser und auch ein bisschen idyllischer, obwohl im Münsterland der Teutoburger Wald auch unfassbar idyllisch ist. Aber mittlerweile sperrt er mich ein. Wenn ich in die Heimat fahre, freue ich mich wieder sehr aufs platte Land und aufs Wasser.
Und somit auf Lockstedt. Seit Jahresbeginn leitet Miriam Tietmeier die Gemeindebücherei in der Lockstedter Grundschule. Für sie ein Traumjob.
Da ich in den 80ern geboren bin, sind Bücher für mich immer noch Wissensmedium Nummer 1. Auch wenn es jetzt das Handy gibt, Google gibt, bleibt ein Buch für mich immer das erste Medium, mit dem ich Dinge erfahren habe, die mir meine Eltern nicht erzählt haben.
Es liegt auf der Hand, dass Bücher und das gemeinsame Lesen mit den eigenen Kindern für Miriam Tietmeier eine große Bedeutung genießen.
Ja, nahezu täglich, und ich ärgere mich, wenn ich es mal einen Tag nicht mache, aber so ziemlich täglich, ja. Weil in dem Moment sind nur wir zusammen. Da gibt es kein Spielzeug, das düdelt. Da gibt es dann auch keinen Papa, der tolle Dinge macht und Action und Kuscheln und Raufen. Sondern dann gibt es immer nur das Kind oder die Kinder und mich. Und das ist schön.
In den vergangenen Monaten konnte sich Miriam Tietmeier gut in die neue Arbeit als Büchereileiterin einfuchsen, kennt mittlerweile auch die meisten kleinen und großen Bücherfreunde, die hier suchen. Ja, was suchen die denn eigentlich genau?
Manche möchten einfach nur Unterhaltung haben. Manche möchten aber auch zu einem ganz bestimmten Thema eben Wissen, Wissensvermittlung, leicht zugängliche Bücher, was auch immer. Und das ist so schön, solche Wünsche zu erfüllen.
Dabei gibt es durchaus die ein oder andere Herausforderung. Hier spürt Miriam Tietmeier, dass sie noch nachlegen muss. Denn zunehmend wird hier nachgefragt.
Nach Jugendliteratur und Fantasy. Das ist eine Sparte, die meine Vorgängerin ein wenig aussortiert hat, weil sie einfach nicht nachgefragt wurde. Jetzt wird sie aber extrem nachgefragt. Und da möchte ich gern weiter ausbauen und eben den Lesern, die vor mir stehen und denen ich bisher sagen muss, leider habe ich nicht so richtig was für sie, denen möchte ich endlich auch ein Buch in die Hand drücken können.
Aber es sind ja nicht nur Bücher, die hier für ein paar Tage, manchmal auch für ein paar Wochen, ausgeliehen werden.
Was zurzeit auch eine extrem hohe Nachfrage erfährt, sind Brettspiele. Meine Vorgängerin hatte kurz bevor sie gegangen ist, schon ein bisschen einen Bestand aus der Jugendpflege übernommen und katalogisiert in der Bücherei. Leider sind da manche Spiele schon in die Jahre gekommen und ich habe mir jetzt erlaubt, ein paar modernere Brettspiele, aber eben auch Klassiker, die dann vollständig und nicht so abgeliebt sind, zu besorgen. Und die werden unfassbar stark nachgefragt. Genauso wie eine Handvoll CDs, die in der Woche auch über den Tisch gehen. Ganz stark aber auch Toni-Figuren. Das sind ja quasi Hörbücher, nicht auf CDs, sondern auf kleinen Figuren, die man auf eine Box stellt und dann kann man das Hörspiel genießen. Die werden von der ganz kleinen Leserschaft und ihren Eltern sehr stark nachgefragt.
Sie merken, die Bücherei in der Lockstedter Grundschule hat jede Menge zu bieten. Einfach mal vorbeischauen. Gelegenheit dazu haben Sie
dienstags von 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und nochmal von 15 bis 18 Uhr am Donnerstag.
Und die Ausleihgebühren, naja, die verstehen sich eher als symbolische Preise.
Kinder bis 14 Jahre dürfen bei uns kostenlos ausleihen. Und dann muss man 12 Euro im Jahr bezahlen, also 1 Euro im Monat.
Na, habe ich zu viel gesagt? Dann kommen Sie. Miriam Tietmeier freut sich auf Sie und auf euch natürlich genauso und zeigt gerne Ihren Lieblingsplatz.
Wir haben ein wunderschönes Sofa, orange, gelb, rot gestreift. Passt eigentlich so gar nicht von der Farbgebung in die Bücherei, die sonst in Holz und Blautönen ist. Und dieses Sofa hat Füße. An den Holzfüßen befinden sich so kleine Entenfußattrappen. Und dieses Sofa ist so gemütlich. Das stand vorher in einer Ecke. Ich habe es jetzt mittig positioniert. Und auf einmal sitzt jeden Tag jemand da drauf. Ach, was sage ich? 15, 20, 30 Leute sitzen jeden Tag auf diesem Sofa. Und also seitdem ist das mein Lieblingsplatz.
Zeiten, als wir noch einen Kaiser hatten, also keinen Fußballkaiser, sondern den richtigen, da nahm die Kleinbahnfarge Wunstorffahrt auf. Spuren dieser Bahn sind noch heute zu erkennen, vor allem hier bei uns in der Gemeinde Lockstedt. Der gebürtige Bremerhavener André Bödecker, der ist viel mit dem Fahrrad unterwegs und begab sich auf Spurensuche.
Weil ich dann auf meinen Radtouren auf diesen Bahndamm und die ehemaligen Bahnhöfe gestoßen bin und dann stellte sich mir allmählich die Frage, wie war das überhaupt damals?
Dabei erinnert er sich an Erzählungen seines Vaters,
der mir erzählt hat, dass er als Kind da öfter mitgefahren ist, vor allem am Wochenende, auf Ausflügen war mit seinen Eltern und dann zum Beispiel nach Sandstedt gefahren ist.
Knapp 4 Monate vor Gründung der Bundesrepublik änderte die Kleinbahn ihren Namen. Aus der Kleinbahnfarge Wulsdorf wurde die Niederweserbahn mit Hauptsitz in Sandstedt. André Bödecker, der im Berufsleben an der Uni in Bremen arbeitet, wollte es noch genauer wissen. Wofür nutzten die Menschen die Bahn damals? Welche Bedeutung hatte sie? Er plante einen Dokumentarfilm über die Niederweserbahn, suchte über die Zeitung Zeitzeugen und fand sie.
Und da haben sich ganz viele gemeldet. Also ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Es waren bestimmt 20 Leute, die mich da angerufen haben, die mir dann Material geliefert haben und auch das Angebot gemacht haben, ein Interview zu machen.
Klingt spannend. Da wurden Erinnerungen wahrlich wach und lebendig.
Ja, das waren überwiegend Menschen, die das so in ihrer Kinder- und Jugendzeit erlebt haben, dass sie damit im Wesentlichen zur Schule gefahren sind oder zu ihrer Ausbildungsstelle.
Genau 38,3 Kilometer war die Strecke der Niederweserbahn lang. An der Strecke 18 Haltepunkte.
Wenn ich jetzt mal in Bremerhaven anfange, da war auf dem erweiterten Gelände des Bahnhofs Wulsdorf auch die Kleinbahn angesiedelt. Und da war auch der Betriebsteil sozusagen mit einer Werkstatt. Davon bog die Bahn in einer S-förmigen Kurve sehr weitläufig bis zum heutigen IKEA entlang. Und das ist heute noch ein Spazierweg. Das ist ein gutes Stück zu laufen. Und von IKEA aus, da sieht man tatsächlich den Bahndamm noch ziemlich genau, wie er parallel zu der alten B6 langläuft. In Lahnhausen-Welle ist das ganz dicht an der Straße. Wenn man genau schaut, sieht man sogar noch eine Brücke, wo das Gleis rüberlief. Und dann in ziemlich gerader Linie bis Nesse. Und in Nesse kreuzte die Bahn in einem ganz spitzen Winkel die alte B6, also damals ja noch B6, und bog dann in einer Rechtskurve nach Stotel ab, überquerte die Lune und ging in Stotel über die Hauptstraße, auch in einem schrägen Winkel. Die Leute in Stodel kennen noch den Grafenhof. Das war eine Gaststätte, die jetzt vor ein paar Jahren abgerissen worden ist. Und da ist heute, glaube ich, die Feuerwehr an der Stelle. Dann kann man den Bahndamm heutzutage kaum noch erkennen und ging aber Richtung Holte-Speck hier und von dort aus nach Neuenlande. Und dann verlässt es das Gemeindegebiet Lockstedt.
Damit wir alle einmal eine Vorstellung der Niederweserbahn bekommen, wie sah sie denn nun aus, André Bödecker?
Als sie gebaut worden ist, 1911, war natürlich Dampflok mit einzelnen Waggons noch der Standard. Später kamen dann sogenannte Triebwagen hinzu. Im Grunde das Konzept einer Straßenbahn, wie es es heute auch bei der Nordwestbahn noch gibt oder ähnliches.
Und zwar Triebwagen der Wismarer Waggonfabrik vom Typ Mosel. Höchstgeschwindigkeit satte 65 Kilometer pro Stunde.
Ich sehe sofort also einen in Rot und Elfenbein gestrichenen Triebwagen, der da so ganz langsam durch die Marsch tuckelt.
Die Niederweserbahn war aber nicht nur für den damaligen öffentlichen Nahverkehr wichtig, ebenso für den Gütertransport. Unzählige Tonnen Schotter für den Straßenbau wurden über die Niederweserbahn transportiert. Die Konsequenz? André Bödecker bringt's auf den Punkt.
Das war gleichzeitig das Ende für die Niederweserbahn.
So war es. Das Auto setzte sich immer mehr durch, es versprach mehr Flexibilität. Außerdem glaubten viele, mit dem Auto doch schneller von A nach B zu gelangen und wieder zurück. Nun, an diesem Glauben hat sich ja bis heute wenig geändert. Geblieben sind hier und da noch Spuren, die auf die große Zeit der Niederweserbahn hinweisen. Wir konnten sie ja schon hören. Achten Sie mal bewusst drauf, den einstigen Streckenverlauf, den kennen Sie ja nun. Die letzte Fahrt der Niederweserbahn, die verlief relativ unspektakulär. Der Triebwagen war bekranzt und fuhr von Wulsdorf nach Sandstedt. Dann war Feierabend. An einem Sonnabend vor fast 58 Jahren. Es war der 26. September 1964. As time goes by. Hier im Podcast bei uns in Lockstedt stellen wir in jeder Ausgabe ein Unternehmen aus der Gemeinde vor. In dieser 11. Folge ist es Lacrimare, das Bestattungshaus in Lockstedt. Betrieben wird es von Olaf Jobs, 51 Jahre alt, verheiratet, fünffacher Vater und Opa. Seit nunmehr 30 Jahren ist der gelernte Tischler im Bestattungswesen tätig, viele Jahre davon mit dem eigenen Unternehmen. Um seinen Beruf ausüben zu können, sind Eigenschaften wichtig wie...
Ich denke, ja, Empathie, Einfühlungsvermögen. Man muss mit jungen und alten Menschen klarkommen, gut zuhören können, weil die Hinterbliebenen in den ersten Tagen der Trauer ja einfach eine Leere im Kopf haben. Und da kommt vieles zusammen, dass man raushört, wie die Bedürfnisse sind und wie wir weiterhelfen können.
Eine große Stütze ist Olaf Jobs dabei, Ehefrau Gudrun.
Meine Frau, die habe ich gerade kennengelernt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und sie war komplett berufsfremd. Und für sie war es natürlich noch schwerer zu wissen, kann sie das überhaupt? Sie macht es jetzt mit Leib und Seele. Und sie ist jetzt genauso wie ich und sagt, ja, wir helfen den Menschen. Und hat natürlich erst so ein bisschen Überlegungen gehabt, weil wenn man das nicht kann, lernen, das zu verarbeiten, ich glaube, das geht nicht.
Mittlerweile sind auch zwei der Kinder ebenfalls im Unternehmen tätig, Tochter Talia Katrin und Sohn Jörg Dario. Olaf Jobs ist es wichtig, dass Lacrimare, das Bestattungshaus in der Lockstedter Bahnhofstraße, einen Rundum-Service bietet, der möglichst viele zu erledigende Aufgaben den Angehörigen der Verstorbenen abnimmt.
Ja, wir machen das komplett individuell. Wir sprechen das an, was gemacht werden muss in der nächsten Zeit, gerade diese behördlichen Angelegenheiten. Wenn die Familien sagen, wir schaffen das alles nicht, dann sagen wir, okay, gebt uns die entsprechenden Unterlagen, die wir mit ihnen durchgegangen sind, was man so braucht. Und dann erledigen wir für die Hinterbliebenen eben halt alles, was sie uns übergeben. Manche sagen auch, nee, wir machen das selbst, weil sie sich recht stark vielleicht auch gerade fühlen. Wo die dann hinterher sagen, aber nee, das wird mir zu viel. Und dann sagen wir jederzeit, wir stehen auch hinterher immer zur Verfügung, nach der Bestattung. Jederzeit können Sie uns anrufen, Unterlagen vorbeibringen und das wird dann auch jederzeit weiterhelfen.
Natürlich hat jede Serviceleistung ihren Preis und eine Bestattung ist, wie wir alle wissen, mit Kosten verbunden. Die Preisspanne ist groß.
Ich sag mal, es beginnt mit relativ einfachen Beisetzungen, so bei circa 2.500 Euro. Und es sind eigentlich kaum Grenzen nach oben gesetzt. Bei uns im Umkreis sind eigentlich die teuersten Bestattungen so bei 6.000 Euro, sag ich mal.
Um nicht von Kosten oder Fragen zum Ablauf der Trauerfeier überrascht zu werden, ist Olaf Jobs ein Bestatter, der ein großer Freund der Vorsorge zu Lebzeiten ist. Die Vorteile liegen auf der Hand.
Man ist selbstbestimmend, auf welcher Art man auch beigesetzt wird, weil es eine Vielzahl von Bestattungsformen mittlerweile gibt. Die Friedhofsbestattung, die Seebestattung, Waldbestattung. Und man nicht unbedingt da vielleicht mit der Familie, mit den Kindern drüber sprechen möchte, dass man sagt, okay, vielleicht sollte man es auf jeden Fall mit dem Partner machen. Aber dann kann man immer zu Lebzeiten festlegen, wo ich mal beigesetzt werden möchte, um auch dann im Fall der Trauer dem Partner oder den Kindern diese Entscheidung auch nicht zuzumuten. Und man kann eben halt auch automatisch bei diesen Vorsorgegesprächen feststellen durch das Gespräch, was kostet das überhaupt, was ich machen möchte? habe ich die finanziellen Mittel oder möchte ich eventuell eine Versicherung abschließen auf den Todesfall, dass man da auch nicht eventuell den Kindern, was viele Ältere nicht möchten, auch finanziell denn zur Last fallen, dass die dann die Bestattung bezahlen müssen.
Darüber nachzudenken ist überaus sinnvoll. Das Bestattungshaus Lacrimare verfügt über eine klimatisierte Trauerhalle, zwei geschmackvoll eingerichtete Abschiedsräume und einen Café. Ausreichend Parkplätze im Haus ersparen lange Wege. Außerdem ist das gesamte Bestattungshaus barrierefrei. Die Zeiten, erzählt Olaf Jobs, hätten sich doch deutlich geändert. Während vor einigen Jahren Erdbestattung, also im Sarg, gang und gäbe gewesen wären, sähe es doch mittlerweile gänzlich anders aus.
Ja, das ist definitiv so, dass die Einäscherungen sehr, sehr viel geworden sind. Vor 11 Jahren haben wir unser Geschäft aufgemacht. Da hatten wir ungefähr noch 80% Erdbestattung. Mittlerweile haben wir gute 80 Einäscherungen, dass sich das in 10 Jahren fast komplett gewandelt hat. Nicht nur in der Stadt sind die Friedhöfe nicht mehr so belegt, sondern auch auf dem Dorf, dass da sehr viele Freiflächen sind, weil dieses Traditionsprinzip der Großfamilien, wo die Kinder am Ort der Eltern auch weiter wohnen, das gibt es nicht mehr. Und dadurch werden eben halt sehr viele Grabstellen abgegeben und eben halt auch diese Urnengräber werden dadurch immer mehr, weil keiner da ist, der die Gräber pflegen kann.
Der Trend zur Seebestattung nimmt auch leicht zu. Eine lange Fahrt weit hinaus auf See ist dafür aber gar nicht erforderlich, so Olaf Jobs. Das geht
von Bremerhaven aus. Da gibt es ein festgeschriebenes Gebiet im Wursterarm, das ist Höhe Vremen. Da kann man eben halt auch wir hier eben halt von Lockstedt aus auch Seebestattungen durchführen.
Das Leben endet bekanntlich mit dem Tod. Das wissen wir alle. Nur zu gerne schieben wir allerdings dieses Thema weit von uns weg. Verständlicherweise. Dennoch ist es durchaus hilfreich, sich zu Lebzeiten, gerade wenn man sich fit fühlt, auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Das Bestattungshaus Lacrimare steht Ihnen gerne mit Tipps und Informationen zur Seite. Infos finden Sie auf der Homepage unter bestattungshaus-lacrimare.de. Das Team ist immer für Sie da. Rund um die Uhr, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Und bietet den Hinterbliebenen viele Möglichkeiten in der ersten Trauer.
Man muss nicht sofort einen Verstorbenen abholen lassen. Für viele ist es angenehmer, auch zu Hause in gewohnter Umgebung sich von dem Verstorbenen zu verabschieden. Auf Wunsch fahren wir hin, falls die Person vielleicht noch mal eben ein bisschen angekleidet werden muss, falls sie vielleicht auf dem Sofa verstorben ist, dass wir sie vielleicht ins Bett bringen, dass man da auch würdevoll sich verabschieden kann und sprechen dann einfach an, wann wir dann einfach kommen sollen. Und das Einzige ist, wenn sie dann halt anrufen, sie müssen halt jetzt den Arzt rufen und dann wird das alles abgesprochen, wir können sofort kommen. Können aber auch erst nach 36 Stunden kommen. Also das ist ganz, wie die Familie das möchte. Und das erklären wir dann eben halt vorab am Telefon oder wir fahren gleich hin und besprechen das vorab.
Da ist es doch immer so schön, das Leben muss weitergehen. Tja. Das lässt sich so leicht sagen, nicht? Doch wie geht es denn weiter, wenn ein nahestehender Mensch gestorben ist? Diese Frage treibt viele betroffene Angehörige um. Trauer zulassen zu können, mit ebenfalls Betroffenen vielleicht ja auch ins Gespräch zu gelangen, neue Denkanstöße ins eigene Leben zu übernehmen, um vielleicht dann auch noch besser mit der neuen Lebenssituation klarkommen zu können. All das ist den Initiatoren des Cafés für Trauernde wichtig. Dieses Café, das ist kein Lokal, sondern geht vielmehr auf das ehrenamtliche Engagement mehrerer Lockstädterinnen zurück. Einmal im Monat zwischen 15 und 17 Uhr öffnet das Café in einem kirchlichen Gemeindehaus die Türen, stets am nächsten Sonntag im Monat. Ein bewusst gewählter Tag, erzählt Sabine Ahrens.
Weil sonntags dann mag man die eigene Familie nicht stören, weil die haben ja auch Wochenende, da kann man nicht shoppen gehen, man möchte auch nicht alleine sein. Und dann haben wir gesagt, so sonntags ist der ideale Tag für so ein Café für Trauernde. Also das Finden von Ehrenamtlichen war überhaupt kein Problem, weil was? Oh toll, das möchte ich auch machen und so.
Seit Herbst letzten Jahres begrüßt das Team des Cafés für Trauernde interessierte Gäste. Das Gemeindehaus wechselt von Monat zu Monat. Mit dabei sind derzeit die Kirchengemeinden St. Laurentius in Dedesdorf, St. Margareten in Stotel sowie St. Marien und St. Johannes in Lockstedt.
Wir bieten einen Rahmen, sag ich mal, aber kein Programm. Wir haben das bewusst Café für Trauernde genannt, weil Trauercafé, das heißt, da trauern sie alle. Aber das ist bei uns nicht der Fall, sondern bei uns hat die Trauer einen Raum, weil sie ja oft auch ausgeschlossen wird. Ne? Also man darf da traurig sein, man darf aber auch lachen, weil Trauer ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Du bist sehr traurig und du musst im nächsten Moment lachen. Man steht so ein bisschen neben sich.
Erklärt Barbara Fixi die Idee des Cafés für Trauernde, das immer wieder auch natürlich von neuen Gästen besucht wird. Durchaus herausfordernd, meint Sabine Ahrens.
Das ist für uns immer wie Improvisationstheater, in Anführungsstrichen. Wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Das sind zwar oft wiederkehrende Gäste, die sich gleich anmelden wieder. Aber das ist immer wieder neu, weil immer die Themen wieder neu sind. Und wir müssen uns darauf einlassen. Wir sind immer dabei, irgendwie so ein bisschen so ein Konzept aufzustellen. Aber wir können es gar nicht, weil immer, wenn wir berichten, wenn wir mal kurz Info geben, wie ist es gelaufen, es ist jedes Mal ein bisschen anders. Es sind Schwerpunkte, die man noch nicht so rauskristallisieren kann.
Wichtig sei es zu Sabine Ahrens, die ja viele Jahre als Krankenschwester, Palliativfachkraft tätig war und sich zudem als Koordinatorin des Lockstedter Hospizvereins engagierte, die entsprechende Atmosphäre zu schaffen.
Wir fangen da eigentlich erst mit an, dass man erst so ein bisschen Kaffee und Kuchen erstmal so kennenlernt, wenn neue so dazukommen, wenn das so gleich schon losgeht. Man denkt dann so, ach, vielleicht könnten wir mit einer Befindlichkeitsrunde anfangen. Aber das ist schon viel zu persönlich. Erstmal so sich festhalten an der Tasse Kaffee, schon mal gucken, wer sitzt denn da so, ne? Und dann fühlt man sich schon heimisch, wenn man dann auch noch so ein bisschen was knabbern kann dabei, ne? Also dann ist man schon ein bisschen aufgehobener, dann ist das schon ein bisschen mehr Atmosphäre, wie auch in einem Café das so sein soll.
Die Kirchengemeinden unterstützen dabei.
Die stellen uns das Geschirr und wir dürfen den Kaffee benutzen. Der Kuchen wird von uns frisch gebacken. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Wir holen nichts Gekauftes. Der wird von uns Ehrenamtlichen frisch gebacken. Das finde ich auch ganz gut. Mhm.
Welchen backen Sie denn?
Also ich werde jetzt irgendwie, glaube ich, einen Schmandkuchen backen.
Also der ahrensche Schmandkuchen kommt immer gut?
Ja, auf jeden Fall. Ne?
Und bei Kaffee und Kuchen ließe sich nun einmal leichter über so manches unter die Haut gehende Thema sprechen. Barbara Fixi.
Da bieten wir eine ungezwungene Atmosphäre, sich zu unterhalten. Und wir haben einen ganz kleinen Rahmen, also das heißt eine Begrüßung. Da darf auch ein kleiner, schöner Text oder ein Lied oder etwas dabei sein. Dann haben wir Smalltalk einfach. Mhm. Da sagt man zum Beispiel auch, sag mal, kochst du noch für dich oder hast du die Sachen schon weggegeben? Und es kommen eben dann auch die etwas schwierigeren Themen zur Sprache in so einer Runde, sag ich mal. Wir versuchen immer, dass alle miteinander sprechen. Und dann haben wir jetzt auch noch mal zum Schluss einen Impuls zum Abschied sozusagen, der das so ein bisschen aus dem üblichen Kaffeegespräch heraushebt, der vielleicht auch Zuversicht schenkt.
Zuversicht und Hoffnung nicht zu verlieren sei ganz entscheidend, so die ehemalige Redakteurin der Nordsee-Zeitung Barbara Fixi, die selbst verwitwet ist.
Der Tod, der hinterlässt eine Lücke, das ist ganz klar. Wenn man jetzt zum Beispiel seinen Partner verliert, Mann oder Frau, dann verliert man die Hälfte seines Lebens praktisch. Man sagt ja immer, der andere ist meine bessere Hälfte. Und die Hälfte, die verliert man. Den Raum muss man füllen. Es hat sich bei einem unserer Trauercafés ergeben, dass da zwei Herren waren. Und diese beiden Herren haben erzählt, dass sie eine WhatsApp-Gruppe haben. Die heißt Oldies. Der bin ich sofort beigetreten. Und diese WhatsApp-Gruppe, die beschäftigt sich damit, kulturelle Veranstaltungen zu finden und dann gemeinsam mal hinzufahren. Was ja auch noch toll ist, dass man da gemeinsam hinfährt. Das ist so zum Beispiel so ein Angebot. Man muss diese Leere füllen. Das glaube ich ganz fest. Und man kann sie eben füllen mit Sport, kulturellen Angeboten und man kann eben in diesem Trauercafé andere finden, die das selber erlebt haben, die sich auskennen mit Trauer und kann sich zusammentun. Und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann, dass man Menschen nicht in so einer Einsamkeit lässt, sondern dass sie sich zusammenfinden, dass wir sie praktisch zusammenführen. Wir geben diese Plattform. Und es gibt sogar Leute, die sich dann neu verlieben.
Wenn Menschen sich hierüber finden und entdecken, ist das natürlich ein wunderbares Geschenk. Andere, die ihre Frau oder ihren Mann verloren haben, versuchen zunächst einmal ausschließlich, die jetzt neue Zeit zu verplanen, dunklen oder traurigen Gedanken kaum Raum zu geben. Sabine Ahrens ist aufgefallen.
Die sind so agil, die schließen sich dem Verein an, da rein und da gute Nachbarschaft und da und da und da. Die lassen diese Trauer gar nicht an sich ran. Und dann auf einmal nach irgendeiner Zeit, lass einfach ruhig, dass da irgendwie ein Verein nicht mehr so aktiv ist und so. Und auf einmal entsteht eine Lücke, dann fallen die nach einer ganz langen Zeit in einem Loch rein.
Aus dem sie so schnell und manchmal auch nicht ohne Hilfe wieder herauskommen.
Wo ich dann schon immer denke, ich habe das ja nun jahrelang mitbegleitet, so, wo ich dann immer denke, oh Mann, also so viel Ablenkung, wo bleibt die Zeit denn noch der Trauer? Ein bisschen runterfahren, hast du eigentlich auch Zeit für dich? So, und das ist auch ganz wichtig.
Falls Sie sich angesprochen fühlen, schauen Sie doch einmal vorbei im Café für Trauernde.
Diese Offenheit ist ein Grundsatz dieses Cafés. Jeder kann hinkommen, jeder kann mitmachen, unabhängig von Weltanschauung, Religion, sonst was.
Wir haben einen Mann dabei, der hat noch gar keinen Verlust gehabt, aber ein Verlust ist unmittelbar bevorstehend. Und der holt sich einfach Informationen schon mal. Wir haben Frauen, die schon seit Jahren einen Mann nicht mehr haben. Wir haben aber auch Frischtrauernde, wo es vielleicht gerade 4 Wochen erst her ist. Also ganz unterschiedlich, auch vom Alter her total unterschiedlich. Also man kann nicht sagen, dass es jetzt nur welche sind, die älter sind. Es sind auch, ich sag mal, es sind auch 40-Jährige dabei. So kann man das sagen.
Wie immer am ersten Sonntag im Monat zwischen 15 und 17 Uhr. Das nächste Mal am 1. Mai. Über das Gemeindehaus, das für das Café für Trauernde öffnet, informieren die 4 Kirchengemeinden. Ich nenne sie noch einmal: St. Laurentius in Wedesdorf, St. Margareten in Stotel sowie St. Marien und St. Johannes in Lockstedt.
Unser Ziel ist, dass die Menschen mit einem Lächeln rausgehen, also dass sie auch Zuversicht haben und nicht so tief gebückt in Trauer da sich verabschieden. Also es heißt Café für Trauernde, ganz wichtig.
Hier in unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lockstedt ganz offen miteinander reden. Wie sieht es nun bei Ihnen aus? Nutzen Sie das Online-Banking? Hin und wieder? Oder ausschließlich sogar? Laut Statistik nutzt nämlich jeder Zweite in Deutschland die Möglichkeiten des Online-Bankings. Das Angebot, übers Internet die alltäglichen Bankgeschäfte bequem zu erledigen, existiert ja nun schon länger. Tatsache ist, von Jahr zu Jahr ergreifen mehr Menschen hierzulande diese Chance. Um das Online-Banking der Volksbank Bremerhaven-Cuxland nutzen zu können, benötigt man ein Smartphone, Tablet, Laptop oder PC, einen Internetzugang, versteht sich von selbst, sowie die Zugangskennung und die erste PIN. Die letzteren beiden Dinge, die gibt's von der Volksbank. Dort arbeitet auch Anja Grätsch, die gelernte Bankkauffrau, ist dem Elektronik-Banking der Volksbank zugeordnet. Über die Kennung und den PIN weisen wir uns quasi elektronisch aus.
Das ist nur der erste Schritt, um sich im Online-Banking anzumelden. Man braucht dann auch noch eine elektronische Unterschrift, wenn man Aufträge erteilen möchte, eine Transaktionsnummer oder abgekürzt TAN, wie wir sagen. Und diese TAN, die muss auf einem bestimmten Wege entweder über ein Lesegerät oder über eine App erzeugt werden. Und da können dann Kosten anfallen für dieses TAN-Verfahren.
Nun kann ich mir vorstellen, dass viele unserer Podcast-Hörer auch Online-Banking nutzen. Wie selbstverständlich. Jetzt weiß ich, ich kann eine Überweisung entsprechend tätigen. Alles klar, alles kein Problem. Ich kann auch meine Kontostände entsprechend abrufen. Wie ist es denn eigentlich, wenn ich weitere Bankgeschäfte erledigen möchte? Also beispielsweise, ich möchte eine Lastschrift zurückholen oder ich möchte irgendeine Einzugsermächtigung stoppen.
Eine Lastschrift zurückholen ist wirklich sehr einfach, sobald man die Lastschrift sieht im Online-Banking. Und mit sieht meine ich nicht unbedingt, dass sie schon gebucht ist, sondern sie kann ja auch in den vorgemerkten Umsätzen schon sichtbar sein, weil die schon bei der Bank vorgelegt wurde, aber vielleicht erst übermorgen fällig ist. Dann kann man diese Lastschrift einfach öffnen und dann die Funktion Lastschrift zurückgeben auswählen.
Mit den 2 Möglichkeiten überhaupt eine Überweisung vorzunehmen, haben Sie ja schon gesagt, dass das Prinzip sehr sicher erscheint.
Also das erscheint können wir da an der Stelle wirklich streichen. Es ist sicher. Die TAN-Verfahren, die wir benutzen, damit überhaupt Geld überwiesen werden kann, die sind so abgesichert, dass sie von außen nicht angreifbar sind. Es gab früher noch mal eine Variante, wo man die Transaktionsnummer per SMS empfangen konnte. Diese Variante ist tatsächlich von außen angreifbar. Deswegen wird sie auch dieses Jahr endgültig abgeschaltet. Aber es ist tatsächlich eher die Schwachstelle Mensch. Der Mensch wird manipuliert, dass er Dinge tut, die er nicht tun will.
Einige unserer Podcast-Hörer sind sicherlich in einer gewissen Sandwich-Situation. Das heißt, die Kinder werden größer und flügger und verlassen das Haus. Und die Eltern sind plötzlich in der Situation, dass sie vielleicht mehr Hilfe in Anspruch nehmen und sich mit Online-Banking gar nicht so auskennen. Ist es denn auch möglich, dass ich auch zusätzlich bevollmächtigt werde und da auch entsprechend Geschäfte für die erledigen kann?
Das ist auf jeden Fall möglich, wird auch sehr viel genutzt. Grundsätzlich ist es ja sinnvoll, dass ich nicht nur, wenn ich älter werde, sondern generell einen Vertreter benenne, der für mich Dinge erledigen kann. Hat immer so ein bisschen das Geschmäckle von einer Kontrolle, aber das soll es natürlich nicht sein. Aber ich kenne halt viele Menschen, die sagen, meine Kinder machen das für mich. Ich sage denen dann nur Bescheid, wenn irgendwas zu tun ist.
Nun hört man immer wieder, dass irgendwelche Hacker unterwegs sind und plötzlich sind Passwörter nicht mehr da oder werden gehackt. Muss ich davor irgendwie Sorge haben?
Also davor ist man nie gefeit. Es gibt Betrüger, die sich immer wieder neue Maschen ausdenken, wie sie an die Daten der Menschen kommen. Das kann über Schad-E-Mails passieren, das kann über irgendwelche Klicks im Internet passieren und schon hat man sich so ein Schadprogramm auf den Rechner geladen. Was ich aber vorhin erwähnt hatte, die Betrüger, die kommen nicht an die notwendige elektronische Unterschrift, um Geld abzweigen zu können. Da sind sie immer auf die Mithilfe des Kunden angewiesen. Deswegen ist der erste Schritt immer, Zugangsdaten zu klauen. Aber damit alleine kommt man nicht weiter. Man kann sich zwar unter Umständen im Online-Banking anmelden, aber selbst da braucht man schon eine Transaktionsnummer, eine TAN. Das heißt, als nächstes kommt dann der Anruf beim Kunden, um ihm irgendeine Geschichte plausibel zu machen. Man gibt sich als Bankmitarbeiter aus, als Mitarbeiter von Microsoft. Man will auf dem Rechner etwas in Ordnung bringen, da ist Schadsoftware drauf. Man braucht unbedingt eine Transaktionsnummer, um eine Fehlbuchung rückgängig zu machen. Solche Maschen sind das. Und da muss jeder misstrauisch sein. Das Ganze abbrechen, bei der Bank Rückfrage halten, sich über die Internetseite der Bank informieren, ob es solche Konstellationen geben kann. Und nicht unter Druck setzen lassen, immer ruhig bleiben. Wenn wir eine E-Mail an unsere Kunden schreiben, dann haben wir das vorher mit denen so vereinbart. Ansonsten gibt es im Online-Banking ein abgesichertes elektronisches Postfach. Da schicken wir unsere Nachrichten rein. Und alles, was per E-Mail kommt, per SMS kommt oder wo ein Anruf kommt, wo mit Strafen gedroht wird, wo Druck aufgebaut wird, einfach ignorieren. Das kann nichts Reelles sein.
Frau Gretsch, nun gibt es diverse Antivirusprogramme. Muss ich denn fürs Online-Banking sinnvollerweise noch ein spezielles haben?
Also ein Antivirusprogramm ist immer empfohlen auf einem Rechner. Denn ja, das Online-Banking ist durch die Absicherung der TAN-Verfahren sicher. Aber der Rechner selber kann durchaus infiziert werden durch eine Schadsoftware, die sich per E-Mail zum Beispiel einschleicht. Und mit dieser Schadsoftware könnte ja jemand meine Identität stehlen oder auch den Rechner so manipulieren, dass sobald ich die Online-Banking-Seite der Volksbank öffne, ich auf eine gefälschte Seite umgeleitet werde. Und vor solchen Dingen kann natürlich ein Antivirusprogramm schützen, indem es die Schadsoftware schon vorher abwehrt. Wir haben keine Antivirensoftware, aber wir haben einen sogenannten gehärteten Browser, einen eigenständigen Internetbrowser der Volksbank Bremerhaven-Cuxland. Anders als Mozilla, Firefox oder der Microsoft Edge Browser kann der VR Protect Browser nur die Seiten der Volksbank Bremerhaven-Cuxland öffnen und der Browser merkt, ob er von einer fremden Software angegriffen wird, ob eine fremde Software in das Dateisystem will, um da irgendetwas zu verändern und dann startet er nicht mehr. Das ist also nochmal eine zusätzliche Absicherung.
Anja Gretsch war das von der Volksbank Bremerhaven-Cuxland im Podcast bei uns in Lockstedt. Die Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Lockstedt spielen hier im Podcast bei uns in Lockstedt ja eine ganz große Rolle. In dieser Ausgabe geht es um eine Besonderheit, denn zum ersten Mal in der Geschichte der hiesigen Feuerwehr ist eine Frau Chefin, und zwar Ortsbrandmeisterin der Ortsfeuerwehr Uetterlande-Oberwarfe. Einer Wir mit 25 Aktiven, die 35-jährige Jasmin Grothher auf diesen Posten wählten. Und das kam so.
Unser Ortsbrandmeister hat gesagt, er möchte aufhören, er hat keinen Bock mehr, er möchte das einfach nicht mehr. Und dann habe ich als Einzige gesagt, ja, dann setze ich mir den Hut halt auf und versuch's.
Respekt vor diesem Schritt hatten die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Uetterlande Overwarfe.
Ich habe mehrere Kameraden, die jetzt schon auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, schön, dass du das machst und ich möchte jetzt auch definitiv wieder häufiger kommen, weil vorher hat mir das Ganze keinen Spaß gemacht und du machst das nicht so streng.
Einer empfand auch Stolz dabei, zu Recht, nämlich Vater Jürgen Grothher, selbst ein Urgestein der Ortsfeuerwehr Uetterlande Overwarfe und einst auch hier Ortsbrandmeister.
Im ersten Moment habe ich natürlich gedacht, ja, schön, dass ihr das macht, auch dass das überhaupt wieder jemand da ist, auch ein junger Mensch, der diese Aufgabe übernehmen will, weil es ist ja auch mal ein bisschen Verantwortung mit dabei. Aber ich glaube, das kann sie eigentlich ganz gut bewerkstelligen. Ich denke, auch in ihrem Beruf muss sie Verantwortung übernehmen, wenn sie im Krankenhaus arbeitet. Ich denke mal, das kann sie eigentlich ganz gut.
Mit Sicherheit. Jasmin Grothe ist gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Mit 18 Jahren führte sie der Weg in die Feuerwehr.
Ich wollte sehen, was mein Papa so treibt in seiner Freizeit. Der war ja immer unterwegs, auch viel abends weg. Und ich hatte nicht so viele Hobbys zu der Zeit. Und habe gedacht, ich gucke da mal mit rein und gucke da mal zu.
Seither ist das ehrenamtliche Engagement in der Feuerwehr für Jasmin Grothe ein ganz fester Bestandteil ihres Lebens geworden, der einfach dazugehört. Vorbehalte vor einer Ortsbrandmeisterin habe sie zu keinem Zeitpunkt gespürt. Egal ob Mann, ob Frau, hier in der Ortsfeuerwehr Uetterlande Overwarfe verstehen sich alle als eine Truppe. Wobei...
Vielleicht andere Lösungsansätze, die Frauen dann haben als Männer. Also ich kann zum Beispiel nicht so gut diese schweren Schläuche aufrollen. Das können die stärkeren Männer ein bisschen besser, aber ich kann vielleicht andere Sachen besser.
Vater Jürgen Grothe ernickt.
Wenn es darum geht, zum Beispiel einen Verletzten zu betreuen, den man gerade aus dem Auto geholt hat, ist ein junges Mädchen vielleicht auch ein bisschen, hat mehr Mitgefühl, sag ich mal, wie ein Mann, der da gerade jemanden rausgeholt hat aus dem Auto oder im Auto betreuen müsste.
Während viele Dorffeuerwehren das Problem haben, unter der Woche bei Alarmierung das Fahrzeug überhaupt ausreichend besetzen zu können, sieht das bei der Feuerwehr Uetterlande Overwarfe gänzlich anders aus.
Es sind natürlich auch Landwirte dabei, die einfach sich dafür einsetzen, im Dorf Hilfe zu leisten, wenn es drauf ankommt. Und dass dann doch die Landwirte denn da sind und dann auch am helllichten Tage mal das Auto besetzen können. Und nicht, dass wir nur auf andere angewiesen sind.
Die Feuerwehr Uetterlande Overwarfe freut sich über zwei Neuerungen. Zum einen die neue Ortsbrandmeisterin, zum anderen über einen neuen Wagen. Ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit 500 Litern Wasser an Bord, kurz ein TSFW. Allerdings, die Routine im Umgang mit dem neuen Fahrzeug fehlt hier und da noch so ein wenig, gesteht Jasmin Grothher.
Gerade wenn man irgendwie Kleinigkeiten sucht, man findet sie nicht immer sofort. Vor allem da wir ja wegen Corona auch nicht wirklich viel üben konnten. Natürlich sind wir einsatzfit, aber man sucht halt eben noch die Sachen. Das ist nicht wie bei unserem alten Fahrzeug, da wusste ich blind, wo ich was finde. Das dauert halt seine Zeit immer.
Aus Sicht von Jürgen Grothher ist das neue Fahrzeug im Gegensatz zum alten schon eine deutliche Verbesserung.
Früher musste man überlegen, was nehmen wir denn jetzt mit? Und dann hat man halt eben vielleicht auch mal eine oder andere Gerätschaft ausgepackt, um was anderes wieder mitzunehmen. Heutzutage können wir halt eben losfahren und wir haben alles mit. Ist schon ganz gut so.
Vor allem die Lockerungen im Zuge der Pandemie lassen jetzt ja auch wieder Übungen in Präsenz zu, bei denen das neue Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Uetterlande Overwarfe entdeckt und auch ausprobiert werden kann.
Wir haben eine kleine Straße mit Drehdachhäusern, 4 Stück. Das ist immer ganz interessant, da zu üben. Ja, jetzt haben wir aber auch schon so ein paar andere Ideen gehabt, mein stellvertretender Ortsbaumeister und ich, wo wir nämlich noch gar nicht geübt haben und haben gesagt, da üben wir dann nächstes Mal.
Was üben Sie denn dann genau?
Ja, also wir bauen Wasserversorgung auf, Verkehrsabsicherung, Beleuchtung, Einsatzstellenbeleuchtung, solche Sachen.
Wir sind fast am Ende unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lockstedt angelangt. Bevor ich gleich für diese Ausgabe Tschüss sage, möchte ich aber noch mal kurz bei Bürgermeister Detlef Wilbrock nachfragen und mich nach dem Stand der Bauarbeiten auf der neuen Sportanlage in Lockstedt erkundigen.
Ja, seit dem Wochenende 6. März ist der Kunstrasenplatz zum Teil von den Sportvereinen jetzt mit nutzbar. Wir haben aber noch die Situation, und deshalb ist es nicht ganz einfach, dass nach und nach sich immer mehr an Einzelbestandteilen auch der Vollendung nähert, aber wir eben noch Baustelle haben und auch aus Sicherungs- und Haftungsgründen es nicht ganz einfach ist, jetzt schon einzelne größere Bausteine in Betrieb zu nehmen. Aber Es wird jeden Tag sichtbar mehr vollendet und es ist jetzt auch zumindest ein Einstieg, dass die Fußballer zumindest an Wochenenden den Kunstrasenplatz bespielen sollen. Sie haben alle darauf sehnsüchtig gewartet. Und das wird sich hoffentlich in den nächsten Wochen dann auch noch weiter ausdehnen.
Vielen Dank, Detlef Willbrock. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Im Mai hören wir uns wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Tschüss. Das war der Podcast bei uns in Lockstedt. Präsentiert von der Volksbank EG Bremerhaven-Cuxland, dem Bestattungshaus Lacrimare sowie der Gemeinde Lockstedt.